Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ganz erstaunt, auf welches großartige Ereignis warten Sie, dass Sie in solchen Massen hierher gekommen sind. Da kann ich Sie ja nur bitte enttäuschen. Was ist unser Thema? Ich mache in diesem Semester, ich weiß nicht, vielleicht das letzte Mal, nach dem alten, naja, alten, so alt ist er auch nicht, aber wir stecken ja mitten in einer Reformitis, wo alle paar Jahre die Studienpläne geändert werden. So, es wird gleich wieder helle. Es ist ein bisschen heller. Ah ja, die Tafel kann man ja. Was ist das? Aha, das, naja, gut. Also nach dem auslaufenden Diplomstudienplan, für den wir eigentlich gar nicht speziell mehr anbieten dürfen, war Geschichte der Philosophie ja in 6 Abschnitte gegliedert und der 5. war Philosophie des 19. Jahrhunderts und das habe ich 2-3 Mal gemacht. Und mache ich, weil Bedürfnis danach zu bestehen scheint, auf jeden Fall noch einmal. 19. Jahrhundert, ja, das ist überhaupt so mit so Epochen, nicht? Wie lang ist so ein Jahrhundert? Man spricht ja von dem langen 19. Jahrhundert, nicht? Man kann es rechnen von der Französischen Revolution, 1789, das mir halt gerade noch einfällt. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Gut, auf jeden Fall würde das dann also auch das umfassen, was man den deutschen Idealismus nennt, was ich aber unter Abschnitt 4, ne, Geschichte der Neuzeit, Kant und deutscher Idealismus behandelt habe. Und da habe ich mich weitestgehend beschränkt auf Kant, ein bisschen was über Fichte, ein bisschen was über Schelling und ein bisschen was über Hegel. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich da eine ganze Menge ausgelassen habe. Also die ganze ästhetische Theorie der Goethezeit, also die Schlegels und Novalis und ja, die Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldt, das sind alles interessante Themen, die zu erwähnen wären, wo aber die Zeit nicht reicht und wo auch meine Schwerpunkte so nicht liegen. Einiges will ich doch noch nachtragen, was man also auch unter dem Titel deutschen Idealismus einfügen kann, nämlich die Spätphilosophie Schellings, das habe ich ja versprochen, nicht? Die positive Philosophie, die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung, die Schelling ab 1841 in Berlin vorgetragen hat. Ja, mal schade, das war nicht in Wien, nein, das war in Berlin. Und dazu passend auch ein paar Worte zu Friedrich Schleiermacher. Und weil ich gerade diese Woche einen Artikel gefunden habe in der Zeit, auch über Krause. Ja. Neunzehntes Jahrhundert, also nachkantische Philosophie. Und was bedeutet das für das 19. Jahrhundert? Was bedeutet das für das 19. Jahrhundert? Nun, die kantische Vernunftkritik ist in einer ihrem eigenen Geist widersprechenden Weise orientiert an der neuzeitlichen Philosophie der Subjekt-Objekt-Differenz. Das beginnt schon mit der Gegenüberstellung von rezeptiver Sinnlichkeit und spontanem Verstand. Und das verschärft sich dann, und zwar im Horizont der kantischen Vernunftkritik, zu der Frage, wie denn das Ich und die Dinge oder das Ding an sich zueinander stehen, ob die überhaupt in einem Verhältnis zueinander stehen. Diese Frage war ein Hauptanstoß, neben anderen, aber einer der grundsätzlichen Anstöße für die Denkbewegung, die man deutschen Idealismus nennt. Gemeinsam ist allen großen Vertretern des deutschen Idealismus, also Fichte, Schelling und Hegel, dies, dass sie die kantische Vernunftkritik zu fundieren suchen. Nicht? Zu fundieren suchen, sprich, sie versuchen, die neuzeitliche Philosophie der Subjekt-Objekt-Differenz zu unterlaufen durch eine Genetisierung des A priori. Und so schreibt Fichte eine pragmatische Geschichte des menschlichen Geistes. Wissenschaftslehre ist eine pragmatische Geschichte des menschlichen Geistes. Schelling nennt sie eine transzendentale Geschichte des Ichs. Oder Philosophie, versteht Philosophie überhaupt als eine Geschichte des Selbstbewusstseins? In seiner positiven Philosophie, also in den Berliner Vorlesungen zur Mythologie und zur Offenbarung, wird dann die Philosophie überhaupt zur Nachzeichnung eines theogonischen Prozesses, also zu einer Geschichte Gottes. Mit dem Versuch, Hegel zu überbieten, Hegel, der ja die Philosophie als Geschichte des absoluten Geistes begreift, als Geschichte, als Selbstentfaltung des Absoluten. Und somit verschränkt sich ganz zwanglos diese Genetisierung des A priori im deutschen Idealismus mit einer philosophischen Theologie. Und auch unabhängig davon, dass ja Fichte wie Schelling wie Hegel eine theologische Ausbildung genossen haben. Das sind ja alles Theologen, die von der Theologie zur Philosophie umgeschwenkt sind. Also die Genetisierung des A priori verschränkt sich mit einer philosophischen Theologie. Und in der spätidealistischen Philosophie und den späten Schelling können wir durchaus schon zu dieser spätidealistischen Philosophie zählen. In der spätidealistischen Philosophie kommt es dann zu einem Protest, nicht, gegen diese, nun ja, wie man sagt, Logisierung Gottes. Das Stichwort ist die Kritik am Panlogismus, Hegels. Die Logik wird allumfassend. Übrigens ist es hier furchtbar schwül, das ist ja wie schauderhaft. Aber ich tröste Sie, im Sommersemester ist es noch schlimmer. Sowas von. Ich nehme an, Sie wundern sich inzwischen, was ich für seltsame Dinge erzähle. Nicht? Weil wenn man Philosophie des 19. Jahrhunderts hört, woran denkt man denn da? Naja, an Kierkegaard, nicht? An Schopenhauer, an Nietzsche, an Marx. Nicht? Aber glauben Sie mir, deren Philosophie ist insgesamt auch genau aus dem hier besprochenen Problem erwachsen, vielleicht am deutlichsten bei Kierkegaard, in der direkten Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling und Hegel. Also Protest gegen die Logisierung der Theologie in der spätidealistischen Philosophie. Ja, und wenn ich jetzt sage Spätidealismus oder spekulativer Theismus, wie man ihn genannt hat, dann müsste ich jetzt eine ganze Reihe von Namen aufzählen, von Philosophen, die heutzutage so gut wie vergessen sind. Denn die zuvor genannten, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, sind ja allesamt Außenseiter in der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Die im akademischen Betrieb der Philosophie im 19. Jahrhundert entweder gar nicht oder doch nur sehr am Rande, oder ja, wenn einer wie Schopenhauer ab Mitte des 19. Jahrhunderts gewaltigen Einfluss gewinnt, dann noch doch nur unter Zähneknirschen zur Kenntnis genommen wird. Also was uns rückblickend als die Philosophie des 19. Jahrhunderts erscheint, war nicht das, was die Philosophen überhaupt, auch Bildungsbürger im 19. Jahrhundert als zeitgenössische Philosophie begriffen haben. Ja, da standen ganz andere Namen im Vordergrund, nicht? Etwa Immanuel Hermann Fichte, der Sohn von Johann Gottlieb Fichte. Nicht? Oder Ernst Reinhold, der Sohn von Karl Leonhard Reinhold, oder Hermann Ulrici, oder Christian Weisse, vielleicht der bedeutendste Vertreter des spekulativen Theismus, oder Friedrich Harms, oder hier in Wien zu nennen Anton Günther. Ich nenne die Namen nur, damit Sie merken, hoppla. Was wir meinen, was wichtig ist in der Philosophie des 19. Jahrhunderts, war es damals nicht. Da standen andere Leute im Vordergrund, andere Namen im Vordergrund. Ganz wichtig Herbart, Johann Friedrich Herbart, dem Psychologen und Pädagogen wahrscheinlich bekannt. Stimmt, sitzen hier, nicht einmal mehr dort. Ja, eine Zeit lang, also wenn man zum Beispiel von österreichischer Philosophie im 19. Jahrhundert sprach, dachte man an die Philosophie Herbarts. Ja, ist heute so gut wie unbekannt in der Philosophie. Ein scharfer Verstandesdenker. Ich sage immer, ein analytischer Philosoph avant la lettre. Scharf analysierend. Seine analytische Kunst, insbesondere an Kant übend. Aber man fragt sich dann, was bleibt übrig? Außer eine Reminiszenz an, ja, im Wesentlichen an Leibniz bei Herbart. Gut, so erging es jedenfalls. Den vielen, die da in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen Hegel und Herbart ihren Weg suchten, dann kam Schopenhauer mit seiner Willensmetaphysik. Das war aber dann doch wieder für die Philosophen, die wissenschaftlich sein wollten, zu unwissenschaftlich. Und der Ausweg war dann der Neukantianismus, der ab etwa 1860, 70 die Szene, jedenfalls die Szene der akademischen Philosophie in Deutschland beherrscht. Etwas werden wir uns auch noch auseinandersetzen müssen mit dem, was man dann später die österreichische Schule genannt hat, also mit Bolzano und Brentano und deren Schule. Bolzano, Brentano, die ja zu den Ahnherren der analytischen Philosophie gezählt werden. Etwas beschäftigen müssen wir uns klarerweise auch im Zusammenhang mit den Linkshegelianern und mit Marx, mit dem Materialismus des 19. Jahrhunderts und mit dem Positivismus. Und im Zusammenhang mit Schopenhauer und Nietzsche, mit der Lebensphilosophie des 19. Jahrhunderts. Also das ist so, nicht, in Umrissen unser Programm für dieses Semester. Einverstanden? Oder gibt es irgendwelche Einwände, Zusatzvorschläge? Wen habe ich da böswillig unterschlagen, vergessen? Gut. Ja, bevor ich vielleicht zu Schelling und Schleiermacher komme, doch vielleicht ein Blick, ich habe schon angekündigt, dachte ich mir, wenn schon die Zeit in ihrem Geschichtsdossier über Krause schreibt, kann ich ihn wenigstens einmal etwas näher erwähnen. Karl Christian Friedrich Krause. Unterschreibt die Verfasserin, sie lebt und arbeitet als freie Journalistin und Multimedia-Künstlerin in Berlin und Madrid. Das Ganze ist übrigens übertitelt Viva el Krausismo. Also es lebe der Krausismus. Ein unbekannter, lange verstorbener Philosoph aus Deutschland verändert 1860 die spanische Geistesgeschichte. Na, das gibt ja so manchem unbekannten Philosophen Hoffnung, ne? Wer weiß. Also, Krause, selbst mancher deutsche Philosophieprofessor in Klammer C4 dürfte da in Verlegenheit kommen, es sei ihm nachgesehen. Denn Karl Christian Friedrich Krause und sein Werk sind tatsächlich völlig vergessen. Naja, völlig nicht. Völlig vergessen, eine Fußnote in den einschlägigen Kompendien der Philosophiegeschichte, und sie hatten auch nie Bedeutung, Gedankenstrich, in Deutschland. Ganz anders jedoch in Spanien, wo die meisten gebildeten Menschen den Namen wohl schon einmal gehört haben. Es ist eines der verrücktesten, unglaublichsten Kapitel der europäischen Kulturgeschichte. Ein in seinem Heimatland unbekannt gebliebener Philosoph wird Jahre nach seinem Tod in einem anderen Land mit einer anderen Sprache und Kultur zu einer Leitfigur, zu einer Art geistigem Übervater, der einer ganzen Bewegung seinen Namen gibt, dem Krausismo. Genau 150 Jahre ist es nun her, dass diese phänomenale posthume Karriere des Krause begann. Karl Christian Friedrich Krause war bald 3 Jahrzehnte tot, als der Madrider Jurist Julian Sanz del Rio im Jahr 1860 sein Buch Das Urbild der Menschheit 1811 erstmals erschienen unter dem Titel Ideal de la Humanidad para la Vida veröffentlichte. Von nun an sollte alles anders werden im katholischen, von der Aufklärung kaum berührten Spanien. Krause wurde zum Paten der spanischen Moderne. Dabei hatte nichts, aber auch gar nichts in seinem Leben auf das Land im Süden verwiesen. Krause konnte kein Spanisch und hat niemals spanischen Boden betreten. Geboren wird er am 6. Mai 1781, das könnte man sich sogar merken, nicht 1781. Ich sage ja immer, man muss sich nur 2 Daten in der Philosophiegeschichte merken, nicht? Auch für Sie jetzt vorweg, nämlich 399 vor und 1781 nach unserer Zeitrechnung, wobei ich das 1781 allerdings nicht auf die Geburt von Karl Christian Friedrich Krause nicht beziehe, sondern auf das Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft. Also, 1781 im thüringischen Eisenberg, der Vater ist Pfarrer. Früh beschäftigt sich das Kind mit der Philosophie, mit Platon und Cicero, Spinoza und Leibniz. Weimar ist nah und der Heranwachsende tritt in Verbindung zu Goethe und Schiller, er liest Kant und Jean-Paul. In dieser Atmosphäre entwickelt er seinen Jugendtraum von der Harmonisierung der Menschheit, von einer idealistischen Ordnung, in der Wahrheit, Gott, Schönheit und Frieden herrschen sollen. Zum Studium geht er nach Jena ins Zentrum der frühen Romantik, belegt Theologie, Mathematik und Philosophie bei Johann Gottlieb Fichte, August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schelling. 1801 wird er über den philosophischen Beweis, dass die Sittenlehre keine Notlüge zulässt, promoviert. Kantisches Thema, 1801 in Jena promoviert. Er hält Vorlesungen als Privatdozent, arbeitet an einem Entwurf des Systems der Philosophie. Ein ganzes System der Philosophie hat er ausgearbeitet. Ich habe übrigens einen Band zu Hause, habe ich mal um 20 Schilling auf dem Flohmarkt käuflich erworben. Allerdings leider nicht die alte Ausgabe, irgendwann 1832 oder sowas, sondern einen Nachdruck. Da muss, und zwar hier in Wien, einen Krausianer gegeben haben. Ja, der hat also, und hat dann auch irgendwelche Fördergelder da eingetrieben und hat also dieses System der Philosophie, eigentlich das systematische Hauptwerk Krauses, einen reprographischen Druck mit einem umfangreichen Vorwort versehen, herausgegeben, also sehr löblich. Ich muss allerdings gestehen, das steht jetzt seit 30 Jahren, denke ich, bei mir in der Bibliothek. So alle 10 Jahre schaue ich mal rein und klappe das Buch auch schnell wieder zu. Ich sage Ihnen gleich, warum. Also, er arbeitet an einem System der Philosophie, an der Grundlage des Naturrechts und habilitiert sich. Ein Lehrstuhl bleibt jedoch unerreichbar. Da bleibt sein ganzes Leben lang ein schlecht bis gar nicht bezahlter Privatdozent. 1802 heiratet Krause, er hat seine Frau bekommt 12 Kinder. 1804 geht die junge Familie nach Dresden, Geldsorgen quälen Krause und immer wieder muss sein Vater, der Pastor, aushelfen. Der junge Gelehrte findet eine Anstellung als Mathematiklehrer an der Ingenieurschule in Dresden. Seine eigentliche Berufung aber sieht er in der Philosophie. Während er mathematische Lehrbücher verfasst, publiziert er zugleich erste Bausteine seiner Wesenlehre. Naja, das ist die Philosophie. Es ist eine vieldeutige, aber durchaus engagierte Philosophie, halb freimaurerisch aufgeklärt, also ein großer Freimaurer, dieser Krause, halb idealistisch mit einem Anflug romantischer Mystik, eine Philosophie zur Verbesserung der menschlichen Gesellschaft. Gut, das passt durchaus in die Zeit, ausgehendes 18., beginnendes 19. Jahrhundert. Krause denkt die Welt als eine harmonisch, systematisch, organisch gestaltete Wirklichkeit. Der religiöse Untergrund ist unverkennbar. Religion bleibt für ihn der Spiegel der Kultur. Sie, also die Religion, erscheint ihm als die Urpoesie des Geistes und Gott ist ein anderes Wort für die Harmonie der Welt. Aus diesem Geist heraus entsteht in Dresden sein, wie die Verfasserin hier sagt, Urbild der Menschheit. Jedenfalls im Lichte des spanischen Krausismo wohl das Hauptwerk Krauses. Kern ist der von ihm entwickelte Panentheismus. Und als Schöpfer dieses Wortes ist Panentheismus, im Unterschied zum Pantheismus, als Schöpfer dieses Wortes ist Krause, wird Krause auch allenfalls hin und wieder mal erwähnt. Also Panentheismus, eine All-in-Gott-Lehre. Gott ist der Welt immanent und zugleich zu ihr transzendent und die Welt ihrerseits Gott immanent und in Gott und von Gott umfasst. Krause entwirft eine harmonische Neuorganisation der Menschheit. Kernelement ist die dem Menschen eigene Geselligkeit, die ihn dazu bringt, eine Familie zu gründen und Freundschaften zu pflegen, die ihm ermöglicht, komplexe soziale Strukturen zu schaffen, Gesellschaften und Staaten zu bilden. Tugend, Recht, Schönheit und, wie Krause sagt, Gottinnigkeit sind die Hauptkräfte. Und der Fortschritt lässt sich nur erreichen, wenn der Mensch danach handelt, also nicht als vereinzeltes Individuum, sondern in bewusster Gemeinsamkeit. Wobei den Krause, anders als Hegel und Fichte, der Staat weniger interessiert. Er spricht von Bünden, die das Zusammenleben organisieren sollen. Das ist ja selbst eine treibende Kraft in einem Bund, nämlich bei den Freimaurern, bis hin zum großen Menschheitsbund. Zitat, die Menschheit soll ein organisches, harmonisch belebtes Ganzes sein. Alle Menschen sollen wie ein großer, allgebildeter Geist, wie ein schöner, allgesunder, kraftvoller Leib, wie ein großer Mensch leben in einer, ich betone das eine immer so, es ist nämlich groß geschrieben jeweils, Nicht? Also, wenn Sie beim einen die Einheit betonen wollen, dann schreibt man das groß und das macht Krause. Wie? Naja, das ist ja. Das eine ist ja überhaupt das Grundproblem der abendländischen Philosophie. Wie ein großer Mensch leben in einer allseitigen Harmonie mit Gott, mit Vernunft, mit Natur, in vollendetem innerem Ebenmaß und Wohlordnung, in Tugend, Gerechtigkeit, Innigkeit und Schönheit. Originalzitat Krause. Historischer Fortschritt kann also nur durch die Vervollkommnung des Menschen begründet werden. Eine ganzheitliche Erziehung ist deshalb vonnöten, und zwar von Männern und Frauen. Also ein früher Emanzipationstheoretiker. In seiner Rechtsphilosophie führt Krause die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Er selbst lebt dieses Vorbild. Schon in Jena war ihm die Bildung seiner Schwester wichtig. Regelmäßig unterrichtete er sie. Später widmet er sich täglich viele Stunden der Erziehung der eigenen Kinder, der Söhne und der Töchter gleichermaßen. Trotz seines immensen Fleißes, also die Bibliographie umfasst an die 100 Werke, trotz seines immensen Fleißes gibt es keinen Lehrstuhl für ihn. Alle Hoffnungen zerschlagen sich. Das Echo unter den Kollegen bleibt spärlich. 1813 zieht er mit seiner vielköpfigen Familie nach Berlin, wo gerade die Universität gegründet wurde, und sein alter Lehrer Fichte ihm einige Mathematikvorlesungen verschafft. Als Fichte 1814 stirbt, im Januar 1814 am Lazarettfieber gestorben, hegt Krause die stille Hoffnung, dessen Lehrstuhl zu erben, aber davon ist keine Rede. Über den Status Privatdozent kommt Krause nie hinaus. Noch in Berlin gründet er zwei Gesellschaften, eine für Erziehung und die andere für die Reform der deutschen Sprache, im Sinne eines, wie er sagt, Urworttums. Ein etwas abstruses Unterfangen, wie die Autorin schreibt. Beide Gesellschaften haben nur eine kurze Lebensdauer, sodass sich auch die Aussicht auf ein eigenes Erziehungsinstitut in Berlin schon bald in nichts auflöst. Man kann nur sagen, Gott sei Dank. Man muss nämlich nur die Werke von diesem Krause lesen. Der hat ja das, was er propagiert, auch soweit ihm möglich in die Tat umgesetzt. Also das Urworttum hat er auch versucht in seinen philosophischen Schriften umzusetzen. Er war, naja, es ist die Zeit der Freiheitskriege, er war bemüht, alle, naja, aus dem Lateinischen, Griechischen oder, oh Gott, vielleicht sogar aus dem Französischen herrührenden Begriffe durch Urdeutsche, ja, und wenn nötig eben neue Wortschöpfungen zu ersetzen. Das Ergebnis ist, dass man den Krause in Deutsch nicht lesen kann. Das ist eine selbstgeschaffene Ur- und Kerndeutsch sein wollende Kunstsprache, durch die sich Krause selbst ins Abseits gestellt hat. Also bei einigem Sprachempfinden kräuselt einem, naja, nicht die Ohren, weil wer liest einem das schon laut vor, nicht? Aber so im, imaginativ, nicht? Kriegt man da Probleme. Also ich schaffe nur ein, zwei Seiten, dann ist es. Ja, also enttäuscht und kränkelnd kehrt er 1815 nach Dresden zurück, arbeitet als Privatlehrer, ohne seine Ambitionen aufzugeben. Er schreibt weiter an seinem System der Wissenschaften. Er bleibt also der Vision von einer harmonischen Weltordnung treu. Eine Reise, die er 1817 mit einem vermögenden Freund unternimmt, führt ihn in den Süden bis nach Neapel und auf dem Rückweg durch Paris. Nach Spanien allerdings kommt er nicht, was nicht weiter verwundert, denn Spanien in seiner geistigen Isolation liegt zu dieser Zeit abseits aller Wege des europäischen Kulturaustausches. 1823 macht er einen erneuten Versuch, einen Lehrstuhl zu erlangen, diesmal in Göttingen, abermals vergeblich, er bleibt Privatdozent. Als 1830 in Paris die Revolution ausbricht, erfasst auch einige seiner Studenten die Freiheitslust. Und also er war auch mit der Burschenschaft verbunden. Grausam. Das Metternich-Deutschland schlägt zurück. Mehrere von Krauses Schülern müssen fliehen. Einer, er wird später sein Schwiegersohn, kommt ins Gefängnis. Krause selbst wird ausgewiesen. Na, Göttingen, also aus dem Königreich Hannover. Er versucht nun im Königreich Bayern, in München sein Glück. Hier lehrt sein anderer Jenaer Lehrer, Schelling. Er ist zu dieser Zeit in München. Doch zu Krauses maßloser Enttäuschung will dieser nichts von ihm wissen und äußert sich despektierlich über seine Schriften. Ja, der hatte ein Gespür, ne, für Sprache. Ich meine, lesen Sie mal Schelling, das ist eine Sprache. Die politische Polizei ist Krause weiter auf den Fersen. Seine Gesundheit lässt zu wünschen übrig. Er reist nach Partenkirchen ins Bad. Kurz nach seiner Rückkehr stirbt er 51-jährig am 27. September 1832 in München. Und über seine Schüler, die zum Beispiel in, ja, einer seiner Schüler hält der Professor für Philosophie in Brüssel. Und dessen Vorlesungen werden ins Spanische übersetzt und kursieren dort als Handbuch. Und so entsteht also über Umwege dann dieser spanische Krausismus, Krausismo, also diese Nachholung der Aufklärung in Spanien. Ja, seltsame Lebensläufe gibt's. Es hat uns das auch schon etwas vor Augen geführt, in welchem politischen Umfeld die Philosophie, jedenfalls bis 1848, agiert. Nach dem Wiener Kongress gehört Österreich, gehört der Deutsche Bund, vertreten maßgeblich durch Preußen und Österreich, nicht, ja, zu den Säulen der sogenannten Heiligen Allianz. Nicht, Preußen, Österreich, Russland haben sich gegen alle politischen Neuerungen und Veränderungen verschworen. Der Status quo, nicht, von 1815 soll um jeden Preis erhalten werden. Ja, das hat uns gut 30 Jahre gekostet. Nicht, vor allem intellektueller und auch wirtschaftlicher Entwicklung in Österreich. Ja, Panentheismus. Der Begriff, dank dessen Krause auch hin und wieder heute noch genannt wird, das gibt uns wieder den Anschluss zum Spätidealismus und spekulativen Theismus, wo es ja auch genau um diese Frage geht, wie halten wir es mit Gott, mit der Theologie, mit der positiven Religion. Und das vor dem Hintergrund der kantischen Metaphysikkritik. Wie ist, muss sich dann ein Theologe fragen, wie ist dann Theologie als Wissenschaft überhaupt noch möglich? Nun, einer, der auf diese Frage eine Antwort zu geben versucht, damit Begründer einer jedenfalls im 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein mächtigen geistigen Bewegung wird, nämlich des Neuprotestantismus oder Kulturprotestantismus, ist Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, 1768 geboren, 1834 gestorben, bekannt durch seine Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Wo man sich dann allerdings fragt, von welcher Religion spricht Schleiermacher überhaupt? Und bekannt durch seine These, Religion sei fundiert im Gefühl einer schlechthinigen Abhängigkeit. Die Religion beruht auf dem Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Mit Hegel, der ja innig verfeindet war mit Schleiermacher, hat dazu gescherzt, bitter gescherzt, dann sei ein Hund der beste Christ. Der lebt im Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit von seinem Herrn. Ja, was meint Schleiermacher mit diesem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit? Ja, warum waren die einander so spinnefeind, Hegel und Schleiermacher? Hegel war Professor und zeitweise auch Rektor der Universität. Schleiermacher aber war Theologe, Professor der Theologie und saß zudem in der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Und dort wäre Hegel auch gern gesessen. So ein Pech. Ja, wofür ist Schleiermacher noch bekannt? Für seine Platon-Übersetzung, die Unlesbare. Ja. Es ist nicht mehr griechisch und noch nicht deutsch, was Schleiermacher da übersetzt. Gut, was ist unter dem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit zu verstehen? Nun, Schleiermacher geht hier durchaus von Kant aus, und zwar von der, ich habe schon mal erwähnt, mit Unterscheidung von rezeptiver Sinnlichkeit und spontanem Verstand. Darin spiegelt sich ja bei Kant die neuzeitliche Dichotomie von Subjekt und Objekt. Daran knüpft Schleiermacher an. Er fasst diese Unterscheidung von rezeptiver Sinnlichkeit und spontanem Verstand als den Gegensatz von Empfänglichkeit und Selbsttätigkeit des Subjekts. Die Selbsttätigkeit des Subjekts, die Spontaneität, die, wenn man so will, erkenntnistheoretische oder epistemische Freiheit des Subjekts, ist aber nicht grenzenlos. Wir sind auch in unserer Spontaneität, in unserer Selbsttätigkeit darauf angewiesen, dass uns etwas Erkennbares gegeben ist. Schleiermacher sagt dazu, ein schlechthiniges Freiheitsgefühl kann es demnach für uns gar nicht geben. Aber ohne alles Freiheitsgefühl, sagt er, wäre auch ein schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl nicht möglich. Und so ist für Schleiermacher das Selbstbewusstsein schon an und für sich ein Bewusstsein schlechthiniger Abhängigkeit. Das Selbstbewusstsein, sagt Schleiermacher, ist schon an und für sich ein Bewusstsein schlechthiniger Abhängigkeit. Wobei Schleiermacher nun das in diesem Selbstbewusstsein mitgesetzte Woher unseres empfänglichen und selbsttätigen Daseins als Gott bezeichnet. Das Woher unseres empfänglichen und selbsttätigen Daseins, das bezeichnet Schleiermacher durch den Ausdruck Gott, wie er schreibt. Begegnet übrigens im 20. Jahrhundert, in der Religionsphilosophie von Wilhelm Weischedel. Da kommt auch wieder dieses Woher. Und in Bezug auf dieses Woher macht die Rede von einer schlechthinigen Abhängigkeit Sinn. Nicht auch im erkenntnistheoretischen Zusammenhang. Und wenn wir nicht schon über irgendetwas Bestimmtes sprechen, so nehmen wir vorweg, nicht, vor allem über etwas Bestimmtes, bevor wir von etwas bestimmt, über etwas Bestimmtes sprechen können, ist doch immer schon vorausgesetzt ein, noch nicht pronominaler, noch nicht in einem Urteil festgeschriebener Bezug auf etwas überhaupt, das da ist, in seiner bloßen Vorgegebenheit, Existenz. Das ist also durch dieses Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit ein Etwas, ein Gegenstand ist schon zu viel gesagt. Den Gegenstand habe ich schon mir gegenüber gestellt. Die Abhängigkeit oder Bezogenheit auf ein vorgegenständliches Etwas überhaupt, die ist damit angedeutet. Das ist damit angedeutet, dass es etwas gibt, dessen Existenz von den verschiedenen Hinsichten, in denen uns verschiedene Etwasse und dann schließlich schon Gegenstände als gegeben erscheinen, dass es davon unabhängig etwas ist. Und somit existiert dieses Etwas absolut. Nicht unabhängig davon, ob wir darauf Bezug nehmen oder nicht. Und so fallen im Zusammenhang dieser Überlegungen fallen somit für Schleiermacher die Möglichkeit der Bezugnahme auf Gegenstände, das Selbstbewusstsein und das sich seiner selbst in Beziehung mit Gott Bewusstsein zusammen. Zitat: Eben dies ist nun vorzüglich gemeint, schreibt Schleiermacher, mit der Formel, dass sich schlechthin abhängig fühlen und sich seiner selbst als in Beziehung mit Gott Bewusstsein einerlei ist, weil nämlich die schlechthinige Abhängigkeit die Grundbeziehung ist, welche alle anderen in sich schließen muss. Dann schreibt Schleiermacher in Der christliche Glaube. Das bedeutet dann nun ferner, man kann das auch immer mit Blick auf die Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern lesen. Ich sagte, man weiß da nicht so recht, von welcher Religion ist da eigentlich die Rede. Es spricht da noch ein lutherischer Theologe oder ist das ein, ich weiß nicht, ein Pantheist oder ein Mystiker oder, ja. Nun ja. Wenn Religion dieses Bewusstsein der schlechthinigen Abhängigkeit ist, im eben angesprochenen Sinn, dann kann nichts Bestimmtes, kein bestimmter Gegenstand Gott genannt werden. Aber umgekehrt setzt jede Bezugnahme auf Gegenstände oder ist jede jegliche Bezugnahme auf Gegenstände sowas wie eine Exemplifizierung dieses Etwas überhaupt, zu dem wir in schlechthiniger Abhängigkeit stehen? Und so schreibt Schleiermacher in seiner Dialektik: Die Anschauung Gottes wird nie wirklich vollzogen, sondern bleibt nur indirekter Schematismus. Das religiöse Gefühl ist zwar ein wirklich vollzogenes, aber es ist nie rein. Denn das Bewusstsein Gottes ist darin immer an einem anderen. Nur an einem Einzelnen ist man sich der Totalität bewusst. Einer Totalität, einer gefühlten Einwirkung des Universums, wie Schleiermacher auch in diesem Zusammenhang schreibt, einer Einwirkung des Universums, die das ist, was den Einzelnen am stärksten aus sich heraustreibt und zur Gemeinschaft treibt. Zur Gemeinschaft, nicht im gemeinen Gespräch, wie Schleiermacher sagt, sondern expressiv und visionär. Zitat: Darum ist es unmöglich, Religion anders auszusprechen und mitzuteilen als rednerisch. In aller Anstrengung und Kunst der Sprache und will ich dazu nehmend den Dienst aller Künste, welche der flüchtigen und beweglichen Rede beistehen können. Und also eine verzückte, eine pfingstliche Sprache. Versammelt und sammelt die Gemeinde. Zitat: In heiligen Hymnen und Chören, denen die Worte der Dichter nur lose und luftig anhängen, wird ausgehaucht, was die bestimmte Rede nicht mehr fassen kann. Und so unterstützen sich und wechseln die Töne des Gedankens und der Empfindung, bis alles gesättigt ist und voll des Heiligen und Unendlichen. Das ist ein Zitat aus den Reden über die Religion. In eine ähnliche Richtung, nämlich Gott als Vorbedingung jeder Prädikativen, jeder Prädikation, jeder Aussage über etwas, ansetzend, in ähnliche Richtung geht auch die Spätphilosophie Schellings. Schelling wird 10 Jahre nach Hegels Tod, 1841, nach Berlin berufen. Und auf dem preußischen Thron sitzt Friedrich Wilhelm IV., ein Romantiker. Ein Romantiker. Und dessen Minister schreibt an Schelling Der König habe ihn nach Berlin gerufen. Er solle dort die Drachensaat des Hegelschen Pantheismus ausrotten. Also gerade der Schelling, nicht, mit seiner Naturphilosophie, der alte Spinozist. Ja, zu Spinoza bekennt sich übrigens auch Schleiermacher. Nicht, zu dieser Losung des Hen Kai Pan, nicht, das Ein und Alles. Aber ja, ich sagte ja, nicht, Einheit, nicht, das Eine, das ist das zentrale Problem unserer abendländischen Philosophie. Und darum, genau darum kreisen wir ja auch in diesen, genau diesen theologischen Überlegungen. Naja, das eine ist klarerweise nicht als Einerleiheit zu denken. Die Einheit von, naja, wir haben ja diese schönen, wie Kant sie nennt, Ideen der reinen Vernunft, Seele, Welt, Gott. Da kann man nicht sagen, das ist einerlei. Seele, Welt, Gott. Aber wie ist ihre Einheit? Zu denken. Das ist das Problem. Denn wenn sie nicht zu denken ist, dann ist eben auch Theologie als Wissenschaft nicht möglich. Und dann basiert Glaube eben immer bloß auf Überlieferung, auf der Autorität der Überlieferung. An die man glauben mag oder nicht. Ja, Schelling tritt also in Berlin, naja, er weiß, wen er da vor sich hat, vorzüglich Schüler Hegels. Und da kommt er, schon über 70 Jahre alt, ein Denkmal seiner selbst. Denn seit beinahe 40 Jahren hat das Publikum, das gelehrte Publikum von Schelling nichts mehr gehört. Er hat seitdem kaum etwas publiziert. Das muss man sich mal vorstellen. Schelling, 1770 geboren. Mit 30 Jahren hat er schon ein Lebenswerk. Ja, mehrere Werke. Man unterscheidet dann ja, 3 bis 5 Phasen im Schellingschen Denken. Und das scheint für die Zeitgenossen ja abgeschlossen. Er hat seitdem nichts Größeres mehr publiziert. Die Weltalter, großartig angekündigt, 1811, 1813, immer wieder vom, teils vom Druck zurückgezogen, teils nur angekündigt und gar nicht gedruckt. Ja, er hält Vorlesungen, ja, in Würzburg, in München, Privatvorlesungen für seinen Schüler, den bayerischen König. Aber das breite Publikum erreicht Schelling nicht. Ja, 1834, unglücklich, erscheint im Land des Feindes, in Frankreich, eine schellingsche Vorrede zu den Schriften von Victor Cousin, also einem für die französische Geistesgeschichte wichtigen Vermittler deutscher Philosophie nach Frankreich. wo sich eine herbe Schellingsche Kritik an Hegel findet. Die Schüler sind entrüstet. Drei Jahre nach Hegels Tod kommt dieser Schelling daher und veröffentlicht noch dazu in Frankreich und auf Französisch eine ganz böse Kritik an Hegel. Noch wo er Hegel so herabtut als unbegabten Nachfolger, der gerade mal das, was er Schelling vorgegeben hat, halt in schülerhafter, beckmesserischer Manier hat er da das ausgefüllt, was Schelling halt in seiner genialischen Art so nur hingeworfen hatte. Da kommt dann einer, ein Christian Wolff für unsere Zeit, der da ein großmächtiges System der Philosophie hinstellt, aber es ist eben nur die halbe Sache. Es ist nur eine, wie Schelling dann sagt, negative Philosophie. Eine negative Philosophie, die Schelling nun übertrumpfen will durch die positive Philosophie. Und worum geht's in dieser positiven Philosophie? Um das, was die negative Philosophie immer schon voraussetzt. Die negative Philosophie kommt immer schon zu spät. Hegel bestätigt das ja indirekt. Berühmten Worte aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts von Hegel: Als der Gedanke der Welt erscheint, sieht die Philosophie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt in ihrer Substanz erfasst. In Gestalt eines intellektuellen Reiches erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Und solchen Sätzen her versteht man auch.
Kann die Tür da oben zumachen, das ist so laut. Danke. Schon etwas die Tür, damit es nicht so heiß
Und anhand solcher Sätze versteht man auch, warum dann die Schüler Hegels, oder jedenfalls viele Schüler Hegels, umschwenkten zu einer Philosophie der Tat. Also im Bewusstsein, ja, bei Hegel ist alles begriffen, da ist ja die Geschichte vollendet, ja, was bleibt dann? Naja, wie Hegel in der Marx, Karl Marx, in der 11. Feuerbach-These sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden oder unterschiedlich erklärt. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist genau auf Feuerbach, aber genauso gut auf Hegeln zum Münzen. Er erklärt die Welt. Postfestung. Wenn eine Gestalt des Lebens alt geworden ist, dann malt die Philosophie ihr Grau in Grau. Aber insoweit gelingt es der Philosophie nur das zu erkennen, was ist. Was schon fertig ist. Und dazu sagt Schelling nun, in der Philosophie der Offenbarung, also in seiner Berliner Vorlesung, die Vernunft begreift das Wirkliche, aber darum nicht die Wirklichkeit. Denn dies ist ein großer Unterschied, sagt Schelling. Das wirkliche Existieren der Natur und ihrer einzelnen Formen gewährt die Vernunftwissenschaft nicht. Insofern ist die Erfahrung, durch die wir eben das wirkliche Existieren wissen, eine von der Vernunft unabhängige Quelle und geht also neben ihr her. Und diese Differenz von Erfahrung und Vernunft, diese Differenz ebnet Hegel ein, sagt Schelling. Die kantischen Unterscheidungen von Vernunft und Sinnlichkeit, Denken und Sein, so Schelling, hat Hegel unzulässigerweise eingeebnet. Die hegelsche Logik, die ihrem Anspruch nach die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist, diese hegelsche Logik erklärt Schelling zu einer bloß negativen Philosophie. Eine negative Philosophie, die immer von einer Voraussetzung zehrt, die sie selbst nicht einholen kann. Diese Voraussetzung ist, dass Gott existiert. Und insofern die positive Philosophie genau diesen Nachweis leisten will. Diesen Nachweis, dass Gott existiert. Den existierenden, den wirklichen Gott will Schelling erweisen. Insofern ist diese positive Philosophie, Philosophie der Mythologie und der Offenbarung. Und die also dann letztlich diesen theogonischen Prozess, die Geschichte Gottes nachzeichnet. Und übrigens schon zu Lebzeiten Hegels, in seinen Vorlesungen zur Geschichte der neueren Philosophie, 1827 in München gehalten, kritisiert Schelling die hegelsche Logik und das dort vorgetragene Absolute als bloße Begriffskonstruktion. Zitat: Alles, das ist dabei Hegel, nur in Gedanken vorgegangen und diese ganze Bewegung war eigentlich nur eine Bewegung des Denkens. Dies hätte jene Philosophie ergreifen sollen. Damit setzte sie sich außer allen Widerspruch. Aber eben damit begab sie sich ihres Anspruchs auf Objektivität. Das heißt, sie musste auch als Wissenschaft bekennen in der Existenz von dem, was wirklich existiert und also auch von der Erkenntnis in diesem Sinn gar nicht. Also in dieser Logik Hegels ist von der Existenz von dem, was wirklich existiert und also auch von Erkenntnis in diesem Sinn gar nicht die Rede, sondern wovon ist bei Hegel nur die Rede? Nur von den Verhältnissen, welche die Gegenstände im bloßen Denken annehmen. Und da Existenz aber überall das Positive ist, die Existenz ist überall das Positive, sagt Schelling. Nämlich das, was gesetzt, was versichert, was behauptet wird, so musste sie, die Hegelsche Philosophie, sich als bloß negative Philosophie bekennen, aber eben damit den Raum für die Philosophie, welche sich auf die Existenz bezieht, außer sich freilassen. Sie musste also den Platz freilassen für die positive Philosophie. Und somit hat Hegel auch, wenn man hinzufügen kann, unverschämterweise seine Philosophie für die absolute Philosophie ausgegeben. Für eine Philosophie, die nichts außer sich zurücklässt. Aber das ist eben nicht der Fall. Also die positive Philosophie ist dann unter Einschluss der negativen Philosophie erst die absolute Philosophie, erst der absolute Idealismus, der als solcher in seinem Selbstverständnis natürlich ebenso absoluter Realismus ist. Nun, und vorauszusetzen ist, nicht weil es ein Denken gibt, gibt es ein Sein, sondern weil ein Sein ist, gibt es ein Denken. Nicht weil es ein Denken gibt, gibt es ein Sein, sondern weil es ein Sein gibt, gibt es ein Denken. Jetzt stehen wir allerdings vor einer Schwierigkeit, laut Schelling. Nicht? Denn was einmal im bloßen Denken angefangen hat, kann auch nur im bloßen Denken fortgehen und nie weiterkommen als bis zur Idee. Zur bloßen Idee. Umgekehrt, was zur Wirklichkeit gelangen soll, muss auch gleich von der Wirklichkeit ausgehen. Und zwar von der reinen Wirklichkeit, also von der Wirklichkeit, die aller Möglichkeit vorausgeht. Wie ist das zu verstehen? Nun, als ein Sein, Zitat, das absolut unabhängig von allem Denken, das allem Denken zuvorkommend ist. Von diesem Sein weiß die Hegelsche Philosophie nichts, für diesen Begriff hat sie keine Stelle. Nicht? Also ein unvordenkliches Sein. Jetzt sehen wir ganz grundsätzlich die gleiche Denkfigur wie bei Schleiermacher. Und während sich also die negative Philosophie bloß mit dem a priori Begreiflichen beschäftigt, beschäftigt sich die positive mit dem a priori Unbegreiflichen. Also nicht durch das bloße Denken Begreiflichen, aber sie beschäftigt sich mit ihm nur, um eben dies a priori Unbegreifliche a posteriori in ein Begreifliches zu verwandeln. Das a priori Unbegreifliche wird in Gott ein Begreifliches. Wer immer das begreifen mag, die ganze Philosophie der Mythologie und der Offenbarung Schellings ist eben der angestrengte Versuch, die geschichtliche Selbstoffenbarung Gottes als des a priori Unbegreiflichen darzustellen und somit dieses unvordenkliche Sein uns begreiflich zu machen. Das ist im Grunde noch das gleiche Programm wie in der Weltalterphilosophie. Die Hörer waren bitter enttäuscht. Schelling war auch enttäuscht, zog sich dann bald zurück aus Berlin. Bis heute rätseln wir, was er will oder wollte. Naja, im Grunde das gleiche wie Schleiermacher. Es geht um die Frage, wie können wir das zur Sprache bringen, was Voraussetzung jeder sprachlichen Bezugnahme auf etwas ist. Schleiermacher nennt das Totalität des Universums oder auch Gott. Schelling nennt es das unvordenkliche Sein. Wie können wir das zur Sprache bringen, was nicht Gegenstand einer Rede über etwas ist. Sie sehen, wie sich anhand dieser Frage die Kompetenzbereiche von Logik, Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und Ontologie überschneiden. Kreuzen, verschlingen. Sie verschlingen sich. Zumal im Denken Schellings und Schleiermachers, im Horizont der Theologie. Der Schleiermacher. Bis wann hat Schleiermacher gelebt? Schleiermacher. 1834 gestorben. Das heißt, als der Schelling nach Berlin kam, war der Schleiermacher auch schon 7 Jahre tot. Der konnte sich gerade mal 3 Jahre darüber freuen, dass Hegel gestorben ist. Was er getan hat, ne? Das will ich ihm ja nicht unterstellen, bitte. Ich merke Ermüdungsauflösungserscheinungen, gibt es Fragen, Wünsche, Anregungen? Ich meine, die Probleme, vor die uns das Denken Schleiermachers und Schellings, späten Schellings auch stellen, sind doch längst nicht gelöst. Erwarten Sie also keine Antworten hier von mir. Ich hätte, nein, ich habe keine. Und die, die ich habe, sind auch mir selbst noch kaum verständlich. Ne? Drum lassen wir es lieber. Ja. Ah ja, das ist meine Schwierigkeit dieses Semester. Was soll man hier als Literatur angeben? Irgendwas muss ich machen. Nicht? Es ist ja eine VOL, eine V-O-L, eine Vorlesung mit eigenständiger Lektüre. Was möchten Sie denn gern lesen? Nietzsche, Schopenhauer, Rürk, da kann man gleich Kierkegaard lesen. Krause, das wären verschärfte Strafbedingungen. Wo es diese angeblich spekulative Stelle gibt, ja, genau. Ne, mit dem Ich, das...
Ja, genau.
Eben nur ein Endliches ist, aber das Unendliche will und nicht sein kann. Und ja, ja, ja. Ein Verhältnis zwischen zwei, ein schlechtes. Ne? Ja, ja. Na ja, wäre eine Idee. Von Kierkegaard? Ja, habe ich nichts dagegen. Ja, es gibt ja gute deutsche Übersetzung. Das ist der Begriff Angst. Ne? Schopenhauer. Ja, wenn, dann müsste man sagen, ganze Welt als Wille und Vorstellung. Das beinhaltet aber, dass Sie ja zunächst Kants Kritik der reinen Vernunft lesen müssen und Schopenhauers Schrift von der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund. Also, ja, insoweit, ich hätte gar nichts dagegen. Ne? Also, es ist dann Kritik der reinen Vernunft, vierfache Wurzel und damit wir einigermaßen zu einem Verständnis, ne, der Welt als Wille und Vorstellung kommen. Die man übrigens zweimal lesen muss. Ja, Philosophen sind schon vielfach rechte Spinner. Ne? Ich sage ja auch immer, mit der Habilitation in Philosophie hat man die Lizenz zum Blödeln. Ja, der Begriff Angst, nicht schlecht. Ja, ja, und da ist genau der Punkt, wo man dann sagen kann, da ist er völlig daneben und mit ihm die ganze Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Nein. Gut. Ja. Ich komme dann bei Kierkegaard genau auf den Punkt, nämlich zu sprechen. Ja, das ist insofern wichtig. Ne? Ja. Und das ist ja kein großer Aufwand, das zu lesen. Ich will sie ja nicht über Gebühr. Dünnes Bändchen, nicht? Ja, Reklame, ja, egal, was, Sie können es auch im dänischen Original lesen. Wenn Sie das können, ja, es gab ja ein. Es gab ja einen Kierkegaardianer und auch über, der hat eigens Dänisch gelernt, damit er den Kierkegaard im Original lesen kann. Ne? Solche Leser, solche Anhänger wünscht man sich. Lernen dann Deutsch, um meine Schriften lesen zu können. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal.